Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Zeitwahrnehmung. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast Dr. Marc Wittmann. Er studierte Psychologie und Philosophie an der Universität Fribourg in der Schweiz und machte seinen Doktor in Humanbiologie und Neuropsychologie an der LMU in München. Er ist Mitarbeiter am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und hat zum Thema dieser Folge zwei Bücher verfasst. Einmal Gefühlte Zeit, kleine Psychologie des Zeitempfindens und Wenn die Zeit stehen bleibt, kleine Psychologie der Grenzerfahrung. Beide sind erschienen im CH Beck Verlag. Guten Tag, Dr. Wittmann.
Grüß Herr Garcia, hallo.
Als Einstiegsfrage wüsste ich gern, wie Sie überhaupt zu dem Thema gekommen sind, also sich mit der Zeitempfindung des Menschen zu befassen.
Also das sind autobiografische Ereignisse, vielleicht hat sogar was mit der Zeit vielleicht zu tun, wenn ich so interpretieren darf, mit dem Kairos, ja, dass ich vielleicht einfach so eine Möglichkeit ergriffen hatte. Es ist eine kleine Geschichte, einfach ein Kollege von mir in Fribourg damals in der Schweiz hatte einen Praktikumsbericht geschrieben, dass er nämlich bei Ernst Pöppel, einem Professor in München an der Medizinischen Fakultät, Medizinpsychologie, ein Praktikum gemacht hat. Und ich las das so durch, was er so gemacht hat, und war Feuer und Flamme. Wow, Zeitwahrnehmung, das ist ja fantastisch, das will ich auch machen. Und so habe ich mich dann beworben und ein Jahr später habe ich dann auch mein Praktikum dort gemacht. Und so ging es los. Also ich war bereit sozusagen, wenn man so will, dafür und habe einfach die Gelegenheit ergriffen und habe diesen Weg eingeschlagen, auf dem bin ich jetzt immer noch. Mhm.
Wenn Sie sagen Zeitwahrnehmung, über welche Zeiträume sprechen wir da? Sie meinen nicht die Rhythmen zwischen Tag und Nacht und sowas, ne?
Das spielt durchaus eine Rolle. Eigentlich sogar mein erfolgreichster Artikel aller Zeiten ist in der Chronobiologie angesetzt, also in einer Zeitschrift. Ich habe so 3-4 Artikel zu diesem Thema auch geschrieben und der ist, glaube ich, mittlerweile 3000 Mal zitiert worden. Und da ging es darum, um Chronotyp. Also wir Menschen sind ja eher Frühaufsteher, Spätaufsteher und wie dieser Chronotyp sich auf die Befindlichkeit im Alltag auswirkt. Und das ist natürlich hat was damit zu tun, Schlaf-Wach-Rhythmus, also wie unser Körper sich zeitlich organisiert über den Tag hinweg. Also unsere Aufmerksamkeit ist hier nicht immer gleich gut, sondern fluktuiert über den Tag. Aber alle physiologischen Prozesse, Temperatur etc. fluktuieren über den Tag. Und so, also von der Biologie bis zur Psychologie sind wir Wesen, die also sich verändern in einem zirkadianen Rhythmus. Und das ist also durchaus auch relevant auch für meine Arbeit, aber bei mir geht es mehr um das Gefühl für die Zeit. Wie empfinde ich den Verlauf der Zeit? Wie komme ich zu einem Gefühl für Dauer, Zeitdauer? Ist es zu lang, zu kurz? Womit hängt es zusammen? Was sind die Faktoren dafür? Wo im Gehirn spielt sich Aktivität ab, die unser Zeitgefühl bestimmt, etc.?
Also Gefühl bedeutet, also ich kann mich ja zum Beispiel, ich kann mich langweilen, dann habe ich sehr wahrscheinlich das Gefühl, die Zeit dehnt sich unendlich. Ich schaue immer wieder auf die Uhr und das Gegenteil wäre, ich habe Stress. Es passiert eigentlich zu viel. Wie macht das Gehirn das? Zählt das mit?
Das ist tatsächlich so eine frühe Idee gewesen. Der Michael Treisman 1963 hat da so einen Artikel auch geschrieben, dass es wie so eine Art innere Uhr gibt, die so tick, 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 so einen Takt vorgibt. Und anhand dieses Taktes können wir Zeit beurteilen. Also je mehr Ticks ich sozusagen über die Zeit auffange, desto länger die Zeit. Und das ist ein ganz gutes Modell, um sozusagen eine Heuristik zu haben, um das Gefühl für Zeit zu verstehen. Denn wenn ich mehr auf die Zeit achte, so auch die Ausarbeitungen dieses Modells, desto mehr Ticks gehen ein, weil ich achte auf die Zeit. Und wenn ich nicht auf die Zeit achte, desto weniger dieser Ticks gehen ein, ja, in irgendeinem Auffangmodul oder so. Ja. Und deswegen, die Zeit vergeht schnell, wenn ich nicht auf die Zeit achte. Ja. Oder wenn ich total übererregt bin, ja, dann gehen diese Takte schneller ein, weil mein körperliches Erregungsniveau so hoch ist. Ja. Und dann dehnt sich auch wieder die Zeit. Also das ist eine gute Heuristik, dieses Modell. Aber so etwas hat man trotzdem im Gehirn nicht gefunden. Aber sprechen wir vielleicht darüber noch. Es gibt so eine Möglichkeit, dass wir über das Verständnis von Körperzuständen dieses mit diesem kognitiven Modell, dieser Ticks, ein bisschen zusammenbringen können. Und dann haben wir ein ganz gutes Verständnis für die Zeit, weil es vielleicht über unser Körpergefühl geht, das unser Zeitgefühl bestimmt.
Was ist denn der Zweck überhaupt, dass ich die Zeit fühlen kann?
Man könnte zunächst einmal sagen, das Zeitgefühl ist vielleicht erstmal was Sekundäres, aber primär ist natürlich das Orientieren in der Zeit, das Handeln in der Zeit natürlich essentiell. Ja, also ich meine, das ist eher so implizite Zeit, also dass ich, wir zum Beispiel haben jetzt einen kommunikativen Austausch und ich muss schon spüren und vorahnen, wann ihr Satz zu Ende geht und dann bereite ich mich schon so langsam vor, dann mit meiner eigenen Antwort. Und im Tanz ist es genauso, wenn ich jetzt zu schnell oder zu langsam bin, dann trete ich der Partnerin auf den Fuß, ja, ganz peinlich. Das heißt, in dieser Kommunikation, aber auch beim Jagen, also das Überleben von Homo sapiens sozusagen, da musste ich Millisekunden genau das Timing einhalten von vom Pfeil und Bogen schießen, was auch immer, oder von meinem Speerwurf, damit ich überhaupt jagen konnte. Und zum Überleben von mir selbst und meiner Gattung beitragen konnte. Also Timing sozusagen ist sozusagen überlebensnotwendig. Ohne das geht nichts. Ja? Also Timing ist sozusagen ganz essentiell. Und dann darüber hinaus kann man durchaus noch sagen, kann sich auch ein Gefühl für die Zeit entwickeln, weil wir so bewusstseinsgesteuerte Menschen sind, die ein Gefühl für Emotionen haben. Es hängt auch ganz viel mit den Emotionen zusammen, das Gefühl. Und das gibt uns aber auch immer Signale. Also das zum Beispiel, dieses Signal der Langeweile, boah, ich muss aus dieser Situation raus. Das ist auch ganz essentiell. Ja. Wenn es gibt Leute, zum Beispiel Personen mit Asperger-Syndrom, denen wird es nicht so schnell langweilig. Die sitzen da und haben so Wissen, sie sind beim Arzt und das dauert jetzt vielleicht eine halbe Stunde. Und die sitzen einfach ruhig da, ohne dass es ihnen langweilig wird. Weil sie wissen, okay, das ist jetzt so quasi getimt, dass irgendwann der Arzt zu mir kommt. Wir aber sozusagen, uns wird es plötzlich ganz, ganz langweilig, weil wir so voll Emotionen sind und wir irgendwie Zukunftsperspektiven haben, uns ablenken wollen, uns langweilig wird. Und da zeigt sich dann sozusagen, dass die Zeit über die Emotionen auch ganz wichtige Signale sind darüber, wie wir uns verhalten.
Ja, mein Vater hat früher mal was Gemeines zu mir gesagt, wenn ich ihn genervt habe, mit mir ist langweilig. Er hat mir gesagt, nur dumme Menschen langweilen sich. Was natürlich nicht stimmt, er wollte mich damit ärgern. Aber ist der Zweck, will die Langeweile mir irgendwas sagen? So ungefähr, du verschwendest deine Zeit, mach doch mal was anderes?
Genau, also so könnte man es gut interpretieren. Es sagt, geh raus aus der Situation, das ist jetzt nichts. Ja, die Menschen um mich herum sind langweilig, die Tätigkeit, die ich mache, ist langweilig. Oder ich selber muss vielleicht mal überlegen, vielleicht sollte ich mich selber auch ein bisschen ändern in dem, was ich so generell tue, weil es mir zu oft langweilig wird. Ja. Das heißt, die Langeweile ist ein ganz wichtiger Indikator für unser Leben und für unser Wohlergehen und aber auch für den Erfolg im Leben. Also es gibt schon Leute, die einfach dann merken, in ihrem Beruf sind einfach jetzt zu sehr langweilig und die dann, obwohl sie vielleicht diesen Beruf wegen der materiellen Sicherheit gewählt hatten, und dann entscheiden, okay, ich muss raus, ich muss was anderes machen, weil sonst gehe ich zugrunde. Ja? Und das hängt aber ganz viel dann mit Langeweile, die ja definitorisch ganz eng mit der Zeitwahrnehmung zusammenhängt.
Also die Langeweile verrät ein bisschen was über das Innerste, über die eigenen Wünsche und Ziele, die man hat, ne?
Ja, also der Freiburger Philosoph Martin Heidegger hat ja auch so ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die Langeweile. Und der hat ja verschiedene Stufen von Langeweile auch beschrieben. Und eine ist natürlich auch so eine eher so in die Richtung existenzielle Langeweile gehend, dass man plötzlich auch so in diesem Sinne merkt, vielleicht so das tiefste Innere seines Selbst, das vielleicht etwas sinnentleert ist, plötzlich erfährt. Ja. Das ist sozusagen die existenzielle Langeweile. Aber so auch jetzt weniger im philosophischen Sinne ist die Langeweile immer der Indikator für das ich mich jetzt in dieser Situation nicht wohlfühle und ich eine Veränderung initiieren muss, damit ich rauskomme. Und das merken wir ja häufig, wenn wir aus einer Situation, wo es sehr langweilig rauskommt, oh, dieses Fühlen, dieses, jetzt geht es mir viel, viel besser.
Ja. Wie ist da, es gibt ja mal eine Auflösung von Zeit, so eine Maximale, die Menschen erreichen können. Ne? Wie ist die, so im Millisekundenbereich?
Ja, das ist so eine, meine Arbeiten, also meine Promotionsarbeit damals bei Ernst Pöppel am Institut für Medizinische Psychologie, da ging es genau darum, da habe ich gehirnverletzte Patienten untersucht und die verglichen mit gesunden Kontrollpersonen. Und da ging es tatsächlich so zum Beispiel um die Frage der Erkennung zeitlicher Ordnung. Und also das ist so der grundsätzliche Baustein des Erkennens von Dauer und Folge, liegt so im Bereich 20 bis 40 Millisekunden. Denn so lange müssen zwei kurze Ereignisse, die präsentiert werden, auseinanderliegen, damit ich die Reihenfolge, die Sequenz dieser beiden Ereignisse angeben kann. Also damals war es so ein Klick ans linke, ein Klick ans rechte Ohr. Und nur wenn das zeitliche Intervall zwischen diesen beiden Klicks länger als so 30, 40 Millisekunden war, konnten die Leute die zeitliche Ordnung richtig angeben. Zum Beispiel, am linken Ohr war der erste Klick. Das heißt, wenn es darunter ist, also kürzere Intervalle, können in der zeitlichen Ordnung nicht erkannt werden. Obwohl man erkennt, die waren nicht gleichzeitig. Das ist auch interessant. Man erkennt, die waren nicht gleichzeitig. Mhm. Die waren leicht zeitlich verschoben, aber man kann nicht reliabel die zeitliche Ordnung angeben. Das heißt, das ist so der minimale Baustein fürs Erkennen von zeitlicher Folge.
Hat das was mit der Geschwindigkeit der Neuronen zu tun, die ja so mit 40 Hertz feuern?
Also die Neuronenfeuerung ist ein bisschen unabhängig davon, weil es ist sozusagen, die feuern sozusagen die Aktionspotenziale, so wenn sie ganz schnell sind, so 1-2 Millisekunden geht höher. Das hat also auf einer höheren Ebene hat es was zu tun. Aber diese 30, 40 Millisekunden zeigen sich doch als auch eine Konstante in vielen, vielen Bereichen, auch in der Motorik. Dass man nicht so nicht immer gleich, nicht zu jedem Zeitpunkt sozusagen eine Taste drücken kann, sondern tatsächlich gibt es so multimodale Verteilungen auch beim Tastendrücken, die dann so Abstände haben von 50 Millisekunden oder so. Das auch zeigt, dass auch motorisch wir sozusagen solche Schwellenwerte haben, wo wir entweder drücken können oder nicht drücken können und handeln können oder nicht handeln können.
Hätte dann so eine Stubenfliege viel höhere Taktung?
Ja, das ist das Problem, warum wir die Stubenfliege so schwierig sozusagen erwischen. Denn da ist es tatsächlich so, da gab es so einen Biologen von Bär im 19. Jahrhundert, der hat sich damit auseinandergesetzt, ganz witzig, der sagt halt, der auch das schon so biologisch analysiert hat, dass die höhere Taktung für die Fliege bedeutet, dass relativ zu dieser Fliegentaktung die Umwelt langsamer verläuft als für uns. Also wenn wir da meinen, mit Höchstgeschwindigkeit auf die Fliege einzuschlagen, hat die Fliege so das Gefühl, da kommt so in Zeitlupe irgendwie so ein Brocken entgegen und die gähnt dann kurz und dann fliegt sie schnell weg und wir verpassen sie, ja, weil sie so schnell sind. Die haben eine schnellere Auflösungsfähigkeit als der Mensch. Und so kann man es über das Tierreich hin auch anschauen, zum Beispiel, dass dann Schnecken dann noch viel langsamere Auflösungsfähigkeit haben. Da gibt es auch dann Tierversuche dazu.
Also die ist sinnvoll gewählt von der Natur, die Auflösungsfähigkeit von Zeit, ne, dass man auch handeln kann, weil ich kann meinen Körper ja auch nur so und so schnell bewegen, ne, und die Reize zu den Muskeln ja auch nur in einer bestimmten Geschwindigkeit übertragen. Es wäre also sinnlos fürs Gehirn. Warum taktet das Gehirn nicht immer Vollgas? Verbraucht das dann auch mehr Energie?
Ja, das wäre sicher eine gute Antwort, ja, dass man sozusagen so ein Optimum an Energieverbrauch haben sollte, ja. Und dass es bis auf in wenigen Extremsituationen wir so eine ganz bestimmte Zeitauflösungsfähigkeit haben. Das zeigt sich aber dann zum Beispiel in manchen so Nahtoderlebnissen oder Erlebnissen bei Unfällen, aber auch jetzt unabhängig von Unfällen, auch im Sport zeigt sich das, bei Leistungssportlern berichten es häufig, dass die sagen, also bei Unfällen oder bei Leistungssportlern, dass die Umgebung plötzlich langsamer abläuft. Als sonst, so in Zeitlupe. Ich habe das selber auch mal erlebt in San Diego damals, also ich war 5 Jahre auch an der University of California, San Diego, habe dort geforscht im Department für Psychiatrie. Und da ist es mir da genau passiert, dass ich mich auch mit diesem Thema beschäftigt habe, dass mir die Hinterreifen so weggerutscht sind auf einer nassen Fahrbahn. Mhm. Und da kam ich plötzlich in so ein Zeitlupenerlebnis. Und ich war ganz ruhig, komplett fokussiert und habe nur so darauf gewartet, auf den richtigen Moment, um dann mit dem Lenkrad gegenzusteuern. Und das habe ich auch wunderbar geschafft dann. Also es war ein harmloses Nahunfallerlebnis, aber da hatte ich es plötzlich selber gespürt, ja, wie die ganze Umgebung langsamer abläuft. Und wenn man so will, der biologische Nutzen ist natürlich dann in dieser Gefahrsituation, dass ich rechtzeitig und richtig handle. Ja.
Mhm. Macht er das dann über Hormone? Schüttet der Körper da irgendwas aus? Wie kriegt er das so schnell hin?
Ja, das heißt letztendlich auch über das adrenerge System. Das wird, die genauen Zeitkomponenten weiß ich nicht, das liegt dann aber vielleicht eher so im 100, im Millisekunden, also immer noch unter einer Sekunde, mehrere 100 Millisekunden, bis diese Ausschüttung dauert. Aber zunächst einmal ist es so eine neuronale Reaktion wahrscheinlich und gleichzeitig auch dann die hormonelle Ausschüttung, also zum Beispiel Adrenalin. Und um dann auch noch hinterher natürlich, das eine ist ja nur dieser Moment des Jetzt-Reagierens, aber natürlich die Situation kann ja noch länger dauern und da braucht man dann sozusagen das adrenerge System, das dann quasi voll hochfährt.
Das fährt den Puls hoch, den Blutdruck und alles, ne? Wie gestaltet man, Sie haben ja dann auch Experimente gemacht, psychologische Experimente, wie baut man so ein Experiment auf?
Da kann man ganz im Grunde einfache Experimente machen. Vielleicht erkläre ich ein Experiment, das vielleicht auch für mich so zum wichtigsten Experiment wurde, weil ich mit diesem Experiment dann aufklären konnte, in welchen Gehirnarealen eigentlich die Zeitwahrnehmung Verarbeitung stattfindet im Gehirn und womit es zusammenhängt. Dass man einen ganzen Erklärungsansatz eigentlich auch hat, eine Theorie des Zeitgefühls. Also man kann natürlich auch die Leute fragen, man setzt sie einem Stimulus aus, der eine bestimmte Zeit dauert, und dann fragt man sie, wie lange hat das gedauert? Oder man sagt denen, drücken Sie den Knopf noch 10 Sekunden. Das Problem dabei ist, dass man es immer so sprachlich generiert hat, diese Zeitintervalle, also sozial, wenn man so will, sozial erlernte Zeitdauern sind und wo man auch dann so ein Gefühl gefunden hat im Leben, wie lange vielleicht 10 Sekunden dauert, aber es ist alles so sprachlich übermittelt. Was man aber auch machen kann, ist, man präsentiert einen bestimmten Reiz mit einer bestimmten Dauer und dann gibt es eine kurze Pause und dann kommt wieder ein Reiz und man soll diesen zweiten Reiz jetzt ausdrücken per Tastendruck, wenn man sagt, jetzt ist dieser zweite Reiz genauso lang gewesen wie der erste.
Ah, okay.
Das ist die Zeitdauerreproduktion. Super simpler Aufbau, aber da vermeiden wir, dass wir sozusagen unsere sprachlich kodierten Zeiteinheiten benutzen, weil die Leute hören einfach so einen Ton, beep, Pause, und dann kommt der zweite Ton, beep, und die drücken den aus. Ja. Und da kann man jetzt ganz genau schauen, wie exakt sind die Leute etc. in dieser Fähigkeit, und dann zeigt sich dann auch über verschiedene Populationen, zum Beispiel impulsive Leute, die Zeit nicht so gut aushalten können, die drücken dann den Ton schneller nieder. Ja. Auch bei psychiatrischen Patienten mit so impulsiven Symptomen, da ist es genauso, die drücken dann schneller den Knopf. Aber ich habe dann dieses Experiment auch in das FMRT genommen, habe dann junge, gesunde Probanden im FMRT.
Also ein Tomograph, ne?
Also funktionelle Magnetresonanztomographie, wo man quasi durch ein indirektes Maß Gehirnaktivität sichtbar machen kann. Und was ich zeigen konnte, war, dass in einem ganz bestimmten Areal, dem insulanen Kortex, diese Aktivität sichtbar wurde, sogar ansteigende Aktivität über die Zeit hinweg, die erst mit Ende des Intervalls wieder abnahm. Das heißt, diese Insula kodiert fast so den Zeitverlauf, die Zeitdauer, weil je länger die Dauer, desto mehr Aktivität, bis es beim Ende des Intervalls dann zum Abbruch dieser Aktivität kommt. Und das Interessante ist, ja, was ist jetzt der insulare Kortex? Das ist jetzt die große Frage. Und die Insula ist sozusagen der interozeptive Kortex. Interozeption meint Körperwahrnehmung, das heißt, die Körpersignale werden in der Insula aufgefangen. Und das ist jetzt, da kommen wir wieder zum Anfang, so von unserem Urmodell, dem Tick-Tick-Tick-Modell, über das wir gesprochen haben. Da ist es dann meine Idee. Und die hat sich jetzt aber im Laufe der Jahre bestätigt. Ich habe das 2010 veröffentlicht, diese Arbeiten. Jetzt zeigen Meta-Analysen über viele, viele solche bildgebenden Studien mit bildgebenden Verfahren, dass die Insula eine von zwei Hauptregionen ist für die Zeitwahrnehmung. Und das zeigt, also, was es heißt, ist, über unsere Körperwahrnehmung, über die Zeit hinweg, können wir Zeit erfassen, erleben und damit operieren. Also wir brauchen unsere Körperlichkeit, das ist auch philosophisch das Embodiment, um sozusagen zu unserem Gefühl von Zeit zu kommen. Und da sind wir wieder bei der Langeweile, denn was ist denn das Charakteristikum der Langeweile? Dass ich mich selbst besonders stark fühle. Nämlich, mir ist langweilig, ich fühle meinen Körper und die Zeit dehnt sich. Typisch auch Wartezeit, ich warte jetzt irgendwie auf den Zug, der nicht kommt, und ich bemerke mich besonders und die Zeit dehnt sich. Im Gegensatz dazu, Flow-Erlebnisse, da bemerke ich mich nicht, weil ich so absorbiert bin in meiner Tätigkeit, ich bemerke mich und meine Körperlichkeit nicht und die Zeit vergeht ganz schnell. Also jetzt mit diesen insularen Kortex, diesen Befunden im FMRT, kann man jetzt auch ganz schön eigentlich auch so die lebensweltlichen Erfahrungen zur Zeit erklären.
Hat das also Körpersignale, heißt alles, was ich aufnehme, optisch, was ich höre, was ich fühle, das läuft da alles durch?
Ich würde auch so denken, dass es grundsätzlich so ein Integral ist aus allen Körpersignalen, also Atmung, Herz, es gibt ja auch zum Beispiel die Peristaltik im Magen, die so 45-Sekunden-Periodik hat. Aber auch natürlich, wenn wir Schmerzwahrnehmung haben, ja, wenn wir taktile Wahrnehmung haben, ja, das alles kommt auch dazu. Und es zeigt sich immer mehr, dass vor allem aber auch die Herzwahrnehmung, die Herzschläge, dass die oder die Herzfrequenz sehr viel damit mit der Zeitwahrnehmung zu tun hat.
Das hat ja dann auch was mit Aufmerksamkeitssteuerung zu tun, oder? Wenn man in einem Experiment sieht, dass es ansteigt jetzt, dann heißt es ja, ich habe den dazu gebracht, irgendwie wie so eine Art Stoppuhr jetzt loszulegen und dann sammelt sich das an. Das heißt, ist meine Aufmerksamkeit daran gekoppelt, dass ich sage, ich bin jetzt aufmerksam auf diesen Prozess und dann läuft das Ding mit?
Ja, Sie haben absolut recht. Also die Aufmerksamkeit ist sozusagen mitentscheidend, denn ich kann ja sagen, sozusagen implizit ist ja ständig Veränderung da.
Genau, es passiert ja ständig tausende Sachen um mich herum.
Ja, alles verändert sich ständig. Also um mich herum, visuell, akustisch, aber auch in mir, weil ich atme ein, ich atme aus, mein Herz pumpert etc. Da ist ständig Veränderung, aber ich bin jetzt vielleicht zum Beispiel jetzt so vertieft in irgendetwas, dass ich das jetzt alles nicht so bemerke. Oder ich bin so, sag mal, frei flottierend in meinen Gedanken und ich bemerke so implizit schon das Fortlaufen der Zeit. Das ist ja plötzlich nicht alles eingefroren, sondern alles läuft weiter. Aber ich bemerke es nicht sonderlich. Aber es kann eben dann sein, plötzlich zum Beispiel in der Wartezeit, dass ich plötzlich auf die Zeit achte. Und dann sozusagen, dann bemerke ich die Zeit, den Zeitverlauf besonders. Oder da gibt es dann so komische Experimentalpsychologen, die wollen jetzt, dass ich Knöpfe drücke nach einem bestimmten Intervall. Und dann achtet man auf die Zeit und dann muss ich meine Körperlichkeit bemühen, damit ich überhaupt die Knöpfe rechtzeitig drücke.
Ja, das kann ich dann immer nur mit einer Sache machen, glaube ich. Ne? Ich kann mich wirklich nur konzentrieren auf eine Sache.
Es ist ganz interessant. So explizite Zeitwahrnehmung, da muss man sich tatsächlich konzentrieren. Eben, wie Sie gesagt haben, die Aufmerksamkeit ist entscheidend. Aber es gibt auch so implizite Sachen. Also ich kann jetzt zum Beispiel mich mit Ihnen unterhalten. Und gleichzeitig läuft neben mir so ein Metronom, auch so beep, beep, beep. Und ich drücke jetzt immer zu diesen Beeps auf die Taste. Habe ich auch schon so gemacht, diese Experimente, gerade in der Doktorarbeit. Und ich so beep, beep, beep und drücke dazu immer. Und ich kann mich aber ganz gut mit ihnen unterhalten. Und trotzdem, wenn die Beats in einem bestimmten Intervall sind, also relativ normale Geschwindigkeit haben, so ein Beat pro Sekunde, dann kann ich dem gut folgen, während ich mich mit ihnen unterhalte. Wenn die länger werden, und das hat was auch mit unserem Gegenwartsbewusstsein zu tun, wenn diese Interbeat-Intervalle zum Beispiel länger als so circa 2 Sekunden werden, dann muss ich mich plötzlich wieder darauf konzentrieren. Dann läuft es nicht anstrengungslos ab. Und dann muss ich wieder Aufmerksamkeit teilen und dann bin ich nicht so recht bei Ihnen im Gespräch und gleichzeitig bin ich dann auch nicht so super beim Tappen, wie das heißt. Mhm. Und dann wird beides irgendwie ein bisschen ungenauer.
Kann das auch andersrum wirken? Also ich stelle mir da vor, zum Beispiel die Stämme, die sich in Trance trommeln oder man hört Technomusik. Dann hat
genau, das ist dieser Automatismus. Das ist ganz wichtig, dieser Automatismus, um auch in den Flow zu kommen.
Aber dann, das heißt, ich kann selber, indem ich trommel, in den Flow kommen, aber es könnte auch, ich kann auch einer Trommel zuhören, synchronisiere mich damit und komme dann auch in den Flow.
Genau, also man kann, das hat wieder was mit so mit der Körperrhythmik dann zu tun. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut selber, Menschen, die selber Musik machen. Ich war einmal in einem Retreat und da haben wir alle dann solche Geräuschinstrumente in die Hand bekommen und haben alle dann so mit Rasseln und irgendwelche Klingeln und alles Mögliche haben wir bekommen und wir wollten nicht mehr aufhören. Wir waren alle so drin in dieser Trance. Und es hat sich auch fantastisch für uns zumindest alles angehört. Wir waren vielleicht so 20 Leute. Wir sind da in eine richtige Trance reingekommen und die Zeit ist vergangen wie nix. Und wir haben uns unglaublich gut gefühlt und dann mussten wir allerdings beenden, weil irgendwie Abendessen gerichtet war. Aber wir waren so drin, wir wollten gar nicht mehr aufhören. Ja? Wir sind richtig so in eine Trance reingekommen, in einer ganz positiven Art. Da könnte man sagen, das läuft über die Körperrhythmik dann ab.
Warum empfinde ich das eigentlich als gut, wenn ich mich selber einfach vergesse?
Ja, wir selber sind manchmal so ein bisschen überangestrengt und haben so unsere Problemchen. Wir schauen in die Zukunft, wir planen irgendwas in der Zukunft oder wir schauen zurück an irgendwelche Dinge, die uns nicht so gut gefallen haben, also die Vergangenheitsperspektive, die Zukunftsperspektive. Und das fällt ja alles weg, wenn wir nur eine pure Präsenz Wahrnehmung haben. Ja. Also alle unsere Sorgen, unsere negativen Erinnerungen fallen ja alle weg. Ja. Und auch unsere ganze Körperlichkeit, über diese Körperlichkeit überhaupt, müssen wir auch in diesen Präsenzmoment kommen. Und das kann dann zum Beispiel gelingen, das ist ja diese verschiedenen Induktionsmethoden für veränderte Bewusstseinszustände, laufen ja immer über den Körper ab. Ja. Also es kann in der Meditation, weil wir achten auf unseren Atem, das Einatmen, das Ausatmen, oder ich mache einen Bodyscan und gehe durch meine verschiedenen Körperbereiche hindurch. Dann eben bei diesem rhythmischen Trance, dann mein ganzer Körper kommt in Schwingung.
Ja.
Und da gibt's, aber auch im Sport, es kann auch im Sport passieren, dass ich beim Rennen, beim Langstreckenrennen, irgendwann kriegen die Leute diesen Opiat, diese Ausschüttung. Und das ist aber immer über die pure Körperlichkeit komme ich dazu, dass Vergangenheit und Zukunft wegfallen und mein ganzes narratives Selbst, ja, das damit verbunden ist, ja, meine ganzen Sorgen und so weiter, meine Hoffnungen, dass das wegfällt und ich nur noch ganz Körper im Hier und Jetzt bin. Und wenn das dann auch noch eine Entspannungsmethode ist, ja, dann ist natürlich optimal, dass es mir auch körperlich gut geht. Also Sie können sich ja vorstellen, man müsste es gar nicht über Meditation oder Trommeln denken, an das denken, sondern wir können sich auch über eine Massage nachdenken. Ja. Da eine Stunde Massage, also eine Stunde einfach nur herumliegen, kann ganz schön langweilig werden. Ja, ja. Wenn da nichts ist, wo wir uns ablenken können. Aber eine Stunde Massage wird uns normalerweise nicht langweilig. Im Gegenteil, wir finden es sehr entspannend und angenehm. Und dann ist vielleicht schon schade, dass die Stunde schon wieder rum ist. Ja. Da ist also über die Körperlichkeit komme ich in einen ganz, diese angenehme Körperlichkeit der Massage, komme ich in einen angenehmen Körperzustand.
Heißt es denn, dass unser Gehirn eigentlich, wir als Menschen können ja planen. Also wir hängen ja in den Gedanken oft in der Vergangenheit oder haben irgendwelche Krisen, die wir noch nicht bewältigt haben. Oder wir denken an nächste Woche und die Steuererklärung. Tiere tun das ja nicht. Heißt das eigentlich, dass es denen dann besser geht, dass die mehr in Flow-Erfahrungen sind?
Das ist gar nicht so abwegig. Wir benutzen natürlich jetzt menschliche Kategorien und Wahrnehmungen übertragen die. Aber das kennt man ja durchaus bei die Tieren in der Savanne sind vielleicht jetzt gerade irgendwie einem Löwenangriff entkommen. Und dann sieht man sie schon wieder ganz entspannt irgendwie grasen und kauen. Ja. Da sind sie gerade vor ein paar Minuten dem Löwenangriff entkommen oder ein Artgenosse ist gerissen worden von der Löwenherde. Aber die Tiere sind dann wieder der Angriff ist vorbei, die Gefahr ist weg und die Tiere sind dann wieder recht entspannt, weil sie im Hier und Jetzt grasen können. Ja? Also das wäre dann so das Beispiel für so etwas.
Genau, dann müsste sich ja, ist unser Gehirn dann, wird sich das in Zukunft irgendwann umgestalten? Weil das ist ja im Prinzip, ich nenne das mal einen Bug, den wir da ja haben.
Dass wir so zukunftsorientiert sind, oder?
Nee, dass das unser Flow-Gefühl oder unser Körperempfinden eigentlich stört, weil man meint ja, es müsste so eine Art Homöostase irgendwie, also wenn nichts Schlimmes passiert, müsste es mir eigentlich immer fantastisch gehen.
Also wir sind komplexe Wesen, deswegen schaffen wir auch diese unglaublichen, haben die Menschen diese unglaublichen Dinge geschafft. Ja, also wir können jetzt, was weiß ich, 30.000 Jahre bis vielleicht 1 Million Jahre zurückgehen und der Mensch hat den ganzen Globus irgendwie stückweise besiedelt. Ja,
ja.
Hat Werkzeuggebrauch perfektioniert, also dass wir Werkzeuge haben, die zum Mond fliegen, ja, ferngesteuert, etc., etc. Und wir wollen die ganze Kultur, können wir noch erwähnen. Ja. Je komplizierter wir sind, desto aber auch komplizierter oder komplexer wir sind, um diese fantastischen Dinge zu erzielen, desto komplizierter wird aber auch die Regulation dieses Systems, wenn man so will. Ja. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Ja. Und das bedingt halt, dass es dann auch zu negativen, dass wir es nicht richtig schaffen. Ja. Also nehmen wir so einfaches Beispiel, wir können eigentlich Stress ganz gut überstehen, ja, wenn wir tagsüber, wir sind relativ stressresistent, wenn wir auch die Perioden oder die Phasen haben, wo wir entspannen können. Ja. Also das heißt, wir können durchaus richtig so hart arbeiten und der Chef gibt uns noch mehr und es ist alles turbulent und so weiter. Aber wenn das vorbei ist, nach den 8 Stunden, sagen wir, und wir haben dann unsere 8 Stunden Freizeit und dann noch unsere 8 Stunden Schlaf, dann haben wir eine gute Möglichkeit, sozusagen wieder auszugleichen, zu regenerieren. Also wir brauchen sozusagen, wir können diese Aktivitätsphasen haben und wir haben diese Entspannungsphasen. Und dann sind wir eigentlich ganz gesund. Und wir haben diese Aktivitätsphasen, können wirklich was erreichen und dann haben wir diese Entspannungsphasen, wo wir regenerieren können. Das Problem und jetzt sagen wir Entspannungsphasen auch, dass wir plötzlich wieder ins Hier und Jetzt kommen. Also, dass wir mit einem Glas Rotwein in einem guten Gespräch, einen guten Film schauen oder einen Spaziergang machen. Da sind wir alle im Hier und Jetzt. Ja? Das ist was, das kann gelingen. Nur, wenn das nicht gelingt, weil zum Beispiel dann ich eine Text-Message-Nachricht von dem Chef habe, dass morgen dieses wichtige Projekt ansteht und wir müssen uns da wieder treffen und oh, um Gottes Willen, was haben Sie heute schon wieder gemacht? Das müssen Sie morgen aber bereinigen. Dann kommen wir gar nicht in die Regenerationsphase. Wir können uns gar nicht aufs Hier und Jetzt sozusagen konzentrieren, weil wir schon wieder in der Zukunft aufs Morgen sind und das auch sogar in einer negativen Stimmung, weil wir schon wieder irgendwie was fürchten, was da passieren kann. Und wir haben die Erinnerung an den heutigen Tag. Ja. Das heißt, da ist, es geht diese Balance, die geht es sozusagen einzuhalten, dass ich eigentlich auch, dass ich so im Alltag, im Leben eigentlich mich bewähren kann.
Ja, das muss man lernen, da wahrscheinlich. Ne? Es gibt ja, ich kann mich auch freuen auf die Zukunft. Ich kann ja sagen, Mensch, in 3 Wochen habe ich Urlaub. Es gibt ja auch positive Sachen und es gibt ja diese Experimente mit Kindern. Kleine Kinder können das noch nicht. Wenn ich sage, pass auf, du kriegst jetzt ein Gummibärchen oder wenn du 5 Minuten wartest, gebe ich dir 3 Gummibärchen. Dann nehmen die kleinen Kinder noch das Gummibärchen und denken sich, besser jetzt, ne? Und wenn die älter werden, dann verstehen die das und lernen, Geduld zu haben. Heißt das dann, ich kann aktiv, wenn ich mir quasi in der Zukunft einen Reward vorstelle, kann ich das unterdrücken, ne? Dass mir eigentlich langweilig ist und ich nicht warten will, aber ich tue es trotzdem.
Ja, das ist ein ganz großer Bereich auch in der Zeitwahrnehmungsforschung sozusagen. Die Frage der Zukunftsorientierung versus Präsenzorientierung. Das sind ja auch so Fragen zum Beispiel, auch im da gibt es viele Überschneidungen auch zur Ökonomie. Die Frage, soll ich jetzt sich für die Rente einzahlen oder soll ich jetzt monatlich 200 Euro abzweigen für irgendeinen Renten. Für mich kann ja auch Aktien sein oder irgendwas, aber damit ich dann in 20 Jahren, wenn ich in Rente gehe, noch etwas daraus ziehen kann. Ja? Und das ist dann genau dieses, ah, aber jetzt könnte ich diese 200 Euro benutzen für irgendwas Positives im Jetzt. Oder aber ich habe wirklich die Zeitperspektive von in 20 Jahren. Und da ist es tatsächlich so, dass es etwas damit zu tun hat, dieses im Englischen nennt man das Delay Discounting, also weil der Abstand zu diesem Zukunftsereignis so weg ist, so weit weg ist, sondern reduzieren wir sozusagen den Wert dieses zukünftigen Ereignisses. Und viele Leute deswegen sparen jetzt nicht, ja, oder investieren jetzt nicht in die Zukunft. Oder wie die kleinen Kinder, die jetzt den Gummibärchen nehmen, obwohl sie oder Marshmallow-Test war es ja eigentlich, oder
ja,
diesen Marshmallow oder den zweiten Marshmallow in 10 Minuten bekommen. Und diese Ökonomisierung sozusagen ist durchaus ganz wichtig. Und was man machen, warum das so ist, ist, dass die Zukunft für uns ganz abstrakt ist. Ja? Das Gegenwart wieder wegen unserem Embodiment, wegen unseren Körpergefühlen, unseren Emotionen, die sind im Hier und Jetzt ganz lebendig und die sozusagen, die pushen uns, während alles, was in der Zukunft ist, ist total abstrakt, nüchtern und kann uns nicht so sozusagen so leid anleiten. Und was man häufig dann versucht zu machen ist, da gibt es interessante Experimente, dass man das konkret, diese Zukunft konkreter macht. Also ich kann jetzt ein Experiment nennen, weil es gerade jetzt diskutiert wird in der, in der Forschung. Da ging es auch um diese Entscheidung, möchten Sie jetzt sparen für ihre Zukunft oder wollen sie jetzt lieber das Geld ausgeben? Ja, und dann zeigt man, wie die Leute so sich verhalten. Und dann hat man dieselben Leute das Foto von denen genommen und hat sie künstlich einen Alterungsprozess unterworfen. Also sie sehen sich jetzt vor, wie sie in 20 Jahren ausschauen. Also man hat das plötzlich, dieses Alter plötzlich ganz konkret viszeral gemacht und plötzlich haben die Leute viel mehr sich dafür entschieden, für die Zukunft zu sparen, ja? Weil sie plötzlich das ganz konkret vor sich sahen, wie sie sind, wenn sie alt sind. Ja? Und so kann man dann versuchen, quasi diese Zukunft, die so abstrakt ist, gegenständlicher und konkreter zu machen.
Ja. Ja, es besteht ja mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft nicht so eintritt. Ne? Das ist ja auch noch eine Abwägung. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ich noch 20 Jahre lang lebe? Ne?
Ja. Das ist natürlich noch ein anderer Aspekt. Das kennt man ja aus den 60er Jahren, dass man schon gesagt hat, dass mit 30 will man dann schon tot sein, weil man so gar nicht so alt werden will. Nur das Problem ist, irgendwann, jetzt die alten Hippies von damals sind halt jetzt auch schon 80, ja. Und jetzt stehen sie da, ja. Irgendwann.
Und ärgern sich, dass sie nicht gespart haben.
Genau.
Kommen wir jetzt mal, damit befassen Sie sich ja auch. Wir waren jetzt bei den natürlichen Zuständen. Außergewöhnliche Bewusstseinszustände und Zeiterfahrungen. Sie haben Experimente gemacht, indem man zum Beispiel mit psychoaktiven Substanzen, also Pilzen mit Psilocybin, Ketamin oder Ecstasy, mit Probanden Versuche gemacht haben, welche Auswirkungen das aufs Zeitempfinden hat. Und da passiert, glaube ich, einiges, wenn man so Substanzen zu sich nimmt, ne?
Ja, also die Frage der Zeit ist natürlich jetzt sozusagen ganz wichtig für mich persönlich, aber sie ist, glaube ich, denke ich, auch ganz entscheidend für die große Frage, wie wir Bewusstsein verstehen können. Ja? Ich tue jetzt den Bogen ein bisschen größer spannen. Also bei Bewusstsein in den herkömmlichen Modellen, da kommt die Zeit nicht vor, ja? Was ja seltsam ist. Ja? Weil die Zeit. Bewusstsein bedeutet, dass ich etwas erfahre über die Zeit hinweg, als ausgestreckt in der Zeit.
Ja,
also
Bewusstsein,
muss die Zeit,
Bewusstsein das existiert ist definiert. Ja nur in der Zeit. Also es
genau.
Ist ja, ja, genau.
Sorry. Aber alle diese Modelle, die es gibt, ja, betreffen überhaupt nicht die Zeit. Das heißt, man könnte sagen, ich habe auch einen Kollegen von mir, Lachlan Kent aus Australien, haben wir auch einen Artikel geschrieben, warum alle Bewusstseinsmodelle falsch sein müssen. Ja. Weil diese Zeitkomponente überhaupt nicht vorkommt. Das sind alles so kognitive Modelle von irgendwelchen Integrationen von Prozessen und so. Und Integration von Prozessen, da ist ja eigentlich schon wieder diese Zeitkomponente ein bisschen drin, aber das sind dann so Millisekunden Zeitprozesse. Ja? Mehr darüber hinaus gibt es nichts. Also fürs Verständnis von Bewusstsein ist die Zeit wesentlich. Ja? Und deswegen habe ich verschiedene Induktionsmethoden in meiner Forschung eingesetzt, um die Zeit zu verändern, weil es bedeutet, ich verändere Bewusstsein. Das veränderte Bewusstsein verändert das Zeitbewusstsein. Und dann mit Psychedelika ist es zunächst einmal so, dass natürlich massive Veränderungen der Zeit, das ist eines der Hauptmerkmale, auch massive Veränderungen des Selbstgefühls, des Körpergefühls einhergehen. Also das heißt, es zeigt sich wieder diese Korrelation, ja, was wir schon im Alltag haben, zwischen Flow und Langeweile, wie Zeit und Selbst sich verändert, haben wir in veränderten Bewusstseinszuständen noch stärker ausgeprägt, dass Zeit und Selbst sich gemeinsam hoch und runter modulieren lassen. Und ich habe damals mit Franz Vollenweider meine erste Studie durchgeführt in Zürich, denn dort war es möglich, an gesunden Probanden solche Forschung durchzuführen, mit Psilocybin, mit verschiedenen Dosisstärken haben wir die Leute untersucht und haben so auch so eine Zeitdauer-Reproduktionsaufgabe benutzt. Und was wir feststellen konnten, war, dass eigentlich innerhalb eines bestimmten Bereiches von 2-3 Sekunden die Zeit nicht so beeinflusst ist. Aber wenn es längere Intervalle wären, dann bricht irgendwie das Zeitvermögen so ein bisschen zusammen. Ja. Also jenseits dieser 2-3 Sekunden Bewusstseinsblase, nennen wir es mal, wenn es länger wird, können die Leute nicht mehr so exakt timen. Das als solches ist jetzt nicht so spektakulär, aber das korrelierte auch mit dem subjektiven Gefühl, mit Fragebogen, dass die Zeit völlig verändert ist. Ja. Und das war dann wirklich interessant. Denn das ist das, denke ich, dieses subjektive Zeitgefühl, das ist interessanter, denn man hat alle möglichen Zustände von totaler Zeitdilation, also die Zeit vergeht total in Zeitlupe langsam oder die zeitliche Ordnung kehrt sich um, so ganz verrückte Zeitgefühle hat man. Aber trotzdem in, was man nennt, Peak-Zuständen, was die Leute häufig berichten, und es korrespondiert eben zu anderen veränderten Bewusstseinszuständen auch, ist, dass man dann plötzlich das Gefühl von Zeitlosigkeit und Zeit und Selbstverlust, dass es dazu kommt.
Und das ist geht ja das Hand in Hand dann?
Ist das, genau, genau.
Ist das so die Ursache von dem anderen?
Das ist jetzt die große Frage, an der ich jetzt auch ein bisschen sitze. Ich habe jetzt auch im Flotation Tank so eine Untersuchung haben wir jetzt durchgeführt, wo wir das auch zeigen können. Da ist, scheint es aber nicht, beides wird runtermoduliert, aber die sind nicht miteinander so wahnsinnig korreliert. Deswegen ist das ist genau die entscheidenden Fragen, die wir jetzt machen. Also wir haben es mit Psilocybin zeigen können, also mit Franz Vollenweider damals quasi, Zeit- und Selbstverlust. Mit Meditation konnte ich es mit Damisela Linares Gutierrez, meiner Doktorandin damals am IGPP, zeigen können, dass sehr erfahrene Meditierende, wenn sie in ihrer eigenen Meditationsart bei uns meditiert haben, dass bei denen auch sozusagen die Zeit viel schneller vergeht als sonst, ja. Und auch die Körpergrenzen, dass die sich so auflösen, dass sie eins werden mit der Umgebung. Ja, das ist so das Gefühl. Mhm. Das mit erfahrenen Meditierenden und dann das nächste mit dem Flotation Tank. Kurz, was das ist. Man liegt in einer Kabine mit körperwarmem Wasser, total salzsaturiert, sodass man richtig, daher kommt das Wort floaten, dass man so richtig schwebt auf dem Wasser, weil es so wie im Toten Meer, weil es so hoch saturiert ist mit Salz. Und es hat diese warme, angenehme Temperatur, es ist dunkel, man hört nichts. Und man hat auch, was wir zeigen konnten, es kommt zu dieser Auflösung der Körpergrenzen und zum Verlust des Zeitsinns in dieser Kabine, ja.
Ach, das sorgt dafür sehr wahrscheinlich, weil die Temperatur, die Lufttemperatur ist Körpertemperatur, das Wasser hat exakte Körpertemperatur. Mhm. Ich kann keine Unterschiede mehr feststellen.
Genau, und messen, genau. Ne, zur Umgebung sozusagen.
Zur Umgebung.
Genau. Quasi diese Körpergrenzen, die sonst sehr akzentuiert sind, verschwinden dann sozusagen. Und ich habe dieses Gefühl, dass ich so eins werde mit der Umgebung. Und das sind natürlich Zustände, die man in veränderten Bewusstseinszuständen sehr häufig hat oder auch in mystischen Zuständen hat, ja, dieses Gefühl, spirituellen Zuständen, dieses Gefühl, eins mit der Umwelt zu werden und dass die Zeit plötzlich keine Bedeutung mehr hat.
Ich meine, es ist ja schon interessant, es muss ja erstmal, scheinbar gibt es mehrere Mechanismen unabhängig im Gehirn, die irgendwie Zeit feststellen, weil obwohl ich unter Drogen gesetzt wurde, stelle ich ja immer noch fest, dass sich meine Zeit verändert. Mhm. Ne, wenn ich zum Beispiel, wenn ich einen Computerchip nehmen würde und ich würde den einfach langsamer takten, dann würde der das ja gar nicht merken. Es fehlt eine Referenz nach außen. Und interessant finde ich, dass die in diesem unter 3 Sekunden Bereich immer noch funktionieren, aber längere Zeiträume falsch einschätzen. Heißt das auch, dass wir verschiedene Mechanismen haben, die parallel arbeiten?
Ja, so kann man schon sagen. Also das, so diese 2-3-Sekunden-Einheit ist so eine ungefähre Größenordnung. Mhm. Ist so, hat was mit der Präsenzdauer, der gefühlten Präsenzdauer zu tun, weil wir dort anstrengungslos unmittelbar wahrnehmen, integrieren können die Erlebnisse und auch motorische Antworten geben können. Ja? Also wie zum Beispiel bei diesem Tapping zum Beispiel, was ich vorher ansprach. Wir können ganz gut bis zu 2-3 Sekunden eine Tonfolge wie so ein Metronom gut begleiten, so dok, 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 und drücke ich immer die Taste. Das geht ganz, ich kann dann mich mit Ihnen unterhalten und das funktioniert alles. Aber wenn es länger wird, plötzlich bin ich entweder zu früh oder ich mache eine Reaktionszeit auf den Ton. Ich bin dann plötzlich sehr variabel. Ich kann es nicht mehr anstrengungslos integrieren. Oder was natürlich Musiker machen, die fangen dann an zu zählen. Ja. 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, 3, 4, zack. Ja. Das heißt, also wir haben so bis 2-3 Sekunden so eine automatische sensomotorische Integration der Ereignisse, auf die ich auch reagieren kann. Ja. Und darüber hinaus dann ist es nicht mehr so möglich. Und dann, da kommt es dann quasi dann zu diesen starken Veränderungen der Zeit in unter veränderten Bewusstseinszuständen.
Gibt es dann so eine Art, gibt es eine sinnvolle Einstellung dann vom Gehirn, was sich denkt, meine Zeitwahrnehmung ist so genau richtig, um unseren typischen Alltag zu effektiv zu gestalten? Also damit ich richtig funktioniere, weil ich könnte es ja höher oder runtertakten, hochtakten, und scheint ja irgend so einen Wert zu haben bei Menschen.
Und der ist auch nicht so unterschiedlich zwischen den Menschen, also im Alltag, genau. Also wir müssen uns, warum ist es so? Wir müssen ja miteinander kommunizieren, ja. Also das Tanzen würde nicht funktionieren, das Miteinander sprechen, ja, wie wir es jetzt tun, würde nicht funktionieren. Das heißt, wir haben einen ähnlichen Zeittakt sozusagen, ja, den wir aber durchaus auch mit anderen Säugetieren teilen. Aber wie wir sehen, eben was wir angesprochen hat, mit den Fliegen nicht mehr so. Ja, deswegen erwischen die blöden Fliegen nicht. Ja.
Ja.
Das heißt, dort, wo so eine Interaktion möglich sein muss, da müssen wir auch den ähnlichen Zeittakt haben.
Kommen wir mal dran an meine Erinnerung. Wenn ich einen Flow habe, dann erinnere ich mich danach, dann kann ich sehr wahrscheinlich überhaupt nicht einschätzen, wie lange der Flow gedauert hat, oder? Ich weiß, oh, das war ein Flow-Gefühl, aber wie lange, weiß ich nicht.
Ja, das ist ja häufig so, dass man so irgendwie das Gefühl hat, wow, jetzt ist es schon dunkel geworden, oder oh, ist es schon wieder hell, so ungefähr, ja, war es so. Ja. Absorbiert in dieser Tätigkeit, die einen so interessiert, dass man das Selbst und das Zeitgefühl gemeinsam verloren hat. Also, das ist quasi die Definition, die Csikszentmihalyi quasi in den 70er Jahren so aufgrund von qualitativer Forschung aufgebaut hat und die wir auch jetzt so für quantitative Forschung benutzt haben. Also wir haben jetzt auch Leute zum Beispiel in VR Videospiele spielen lassen bei unserem IGPP, um Flow-Zustände zu induzieren. Da zeigte sich eindeutig so mit Fragebögen, je mehr Flow die Leute haben, desto schneller vergeht für sie auch die Zeit dann. Ja.
Warum finde ich das, das hat mich schon, aber irgendwie finden die Leute das ja toll. Die wollen da ja reinkommen in solche Zustände. Ne? Ist das diese Selbstvergessenheit oder das Aufgehen in was anderem?
Ja, da sind wir wieder in dieser Selbstvergessenheit, genau. Dieses Gefühl, das ist auch unmittelbar emotional sehr wertvoll und positiv, ja. Solche Dinge suchen wir ja immer, ja. Warum essen wir Schokolade, ja? Warum mögen wir es, wenn wir gestreichelt werden? Warum, immer wieder kommt es so, es geht um das angenehme Gefühl, das wir sozusagen suchen. Und dann kommt eben auch noch dazu, worüber wir schon sprachen, dass durch dieses Präsenzgefühl wir sozusagen unsere Sorgen und so weiter vergessen, Zukunft und Vergangenheit verschwinden und wir sind ganz im Hier und Jetzt. Und das ist auch schon wieder halt sehr, sehr motivierend.
Das ist motivierend, weil es gibt ja, ich merke das auch an mir, je älter ich werde, umso, ich denke immer, die Zeit rinnt mir immer mehr durch die Finger, sagt man ja auch. Ich kann die nicht fassen. Das heißt, die letzten 10 Jahre jetzt bei mir fühlen sich viel kürzer an als zum Beispiel die 10 Jahre zwischen 0 und 10 oder als ich noch in der Schule war. Und wir finden es schade. Wie kommt das überhaupt, dass ich das so empfinde, dass die Zeit immer schneller vergeht?
Also die Kurzantwort ist, dass wir immer routinierter werden.
Ja.
Und der Mechanismus, der dahinter steckt, hat was mit Erinnerungen zu tun, also mit dem Gedächtnis. Ja. Also jetzt haben wir immer so über Zeitwahrnehmung gesprochen im Hier und Jetzt. Zeitdauern von Sekunden reproduzieren und wie fühle ich mich an der Bushaltestelle, wenn der Bus nicht kommt. Aber da geht es jetzt um viel längere Zeitstrecken, zumeist um Tag, ums letzte Jahr oder sogar, ganz wichtig, auch um die letzten 10 Jahre, wie sich gezeigt hat in meiner Forschung, nämlich dass tatsächlich so diese Frage, vergeht die Zeit generell, plus die Frage, wie schnell sind die letzten 10 Jahre vergangen, dass die sehr sensitiv sind für verschiedene Altersgruppen. Und zwar die letzten 10 Jahre tatsächlich vergehen, je älter wir werden, immer schneller, subjektiv, bis es so ein Plateau erreicht, wenn wir so 60 oder so sind, dann wird es immer schneller. Und das hat damit zu tun, dass die Interpretation, die es aber schon lange gibt, William James hat die schon gegeben, aber auch der Thomas Mann in seinem Exkurs über die Zeit im Zauberberg hat darüber geschrieben, ist quasi die Erinnerung, also im Jugendalter, im frühen Erwachsenenalter ist alles neu. Ja, wir machen zum ersten Mal die Dinge alle zum ersten Mal, ohne die Eltern in Urlaub fahren und ganz spannend. Ja, oder zum ersten Mal dürfen wir in der Kneipe ein Bier trinken oder der erste Kuss etc. Alles ist so, hat diesen Neuartigkeitscharakter. Dann verlassen wir das Elternhaus, gehen in eine neue Stadt, Berufsausbildung, Studium etc. Dann der erste Job, das ist alles so noch so fantastisch, ja? Aber dann irgendwann mal merken wir, ja, vielleicht sind wir schon 30 Jahre am selben Ort, im selben Job etc. Und das heißt, da kann sich ja durch diese Routine gar nicht mehr so viel Gedächtnisinhalte aufbauen, die ich brauche, um retrospektiv zu meinem Zeiturteil zu kommen. Also wie komme ich zu meinem Zeiturteil von vergangener Zeit? Je mehr Dinge, an die ich mich erinnern kann, vor allem auch emotionale Dinge. Emotionen sind auch ein bisschen so der Klebstoff fürs Gedächtnis. Je emotionaler die Dinge sind, desto besser sind sie im Gedächtnis behalten, je mehr Dinge auch, und desto länger kommt mir subjektiv die Zeit vor. Es zeigt sich, finde ich, am besten immer auch an einem verlängerten Wochenende, wenn ich so nach 2-3 Tagen irgendwo, ich war an einem neuen Ort mit Leuten, hatte eine fantastische Zeit, komme zurück und denke mir, wow, das hat jetzt aber lange gedauert, ja, subjektiv, obwohl es nur 2-3 Tage waren. Ja. Und das verglichen jetzt mal mit so einem versumpften Wochenende zu Hause, wo man die Wäsche wäscht, ein bisschen Musik hört, kann ja auch ganz gut sein. Oftmals so zur Regeneration ist es ganz wichtig sogar, so ein versumpftes Wochenende zu haben. Aber trotzdem, am Ende des Wochenendes ist irgendwie die Zeit dann irgendwie so schnell vergangen. Ja.
Warum finden wir das? Also es gibt ja zum Beispiel irgendwelche Mönche in einem Kloster auf irgendeinem Berg, die gestalten ihren Alltag ja immer gleich. Könnt ja fast meinen, die gestalten ihn extrem reizarm, und zwar extra. Die müssten dann ja kaum Erinnerungen haben, ne?
Ja, ja, so ist es dann halt letztendlich auch, aber das ist für sie dann auch nicht so wichtig. Also ich habe auch mal einen sehr erfahrenen Meditierer gefragt, einen Buddhisten, tibetisch-buddhistische Richtung, Tilman Lündrup. Und den habe ich mal gefragt, wie er so die Zeit erlebt hat. Denn der hat es mal geschafft, irgendwie 10 Jahre lang jeden Tag 10 Stunden zu meditieren.
Was?
Ja. Wow. Ja, also der ist also einer der, also wenn man im sportlichen Kontext würde man sagen, einer der Champions sozusagen. Das ist aber jetzt nichts qualitativ bewertet. Und der kann, den haben wir auch, diesen Tillmann haben wir auch oft für unsere Forschung hier im FMRT und meditieren lassen und haben sehr interessante Befunde rausgefunden, also haben wir außergewöhnliche Bewusstseinszustände in der Meditation, die er so ganz schnell induzieren kann. Da haben wir die neuronalen Korrelate festgestellt, die sehr interessant sind. Und den habe ich ihm gefragt, wie ist es denn mit deiner Zeitwahrnehmung? Der hat auch gesagt, für ihn ist die Zeit auch dann recht schnell, sehr, sehr schnell vergangen. Der war auch dann, glaube ich, 20 Jahre in einem Kloster in Frankreich, im tibetischen Kloster, und für den ist die Zeit auch sehr schnell vergangen. Genau, diese totale Routine bewirkt das dann. Auch wenn er jetzt vielleicht im Moment durch seine Fähigkeit zur Achtsamkeit die Zeit relativ gut strecken kann, aber solche Zeitintervalle, wo man in diese Routine des Alltags kommt, das vergeht auch ganz schnell.
Aber es ist ja auch nur eine Bewertung. Man kann das ja gut oder schlecht finden. Er kann sich auch denken, sei es drum. Ist ja auch die Vergangenheit, an der kann man eh nichts mehr ändern. Oder
das Einzige ist, ich meine, ich erinnere mich auch noch, das war also, als ich Doktorand war, da im Institut in München, haben so zwei Kollegen kamen so zusammen in der Küche, so beim Gespräch, und dann hat der eine zum anderen gesagt, oh, weißt du, dass wir schon seit 10 Jahren hier am Institut sind, ja? Und dann war richtig dieses Erschrecken im Gesicht abzulesen. Und das ist natürlich schon irgendwas, weil es hat natürlich auch eine existenzielle Komponente. Denn 10 Jahre sind dann weg, ja. Und es geht ja tendenziell, das sind wir wie bei Heidegger sozusagen, im Vorlaufen vor die Zeit. Wir erwarten dann schon auch sozusagen das Ende unseres Lebens. Und tendenziell wollen wir lieber fit und jung sein als älter. Aber wenn die Zeit immer schneller vergeht, wissen wir, es hat nur eine Richtung. Ja? Und das kann für manche natürlich unangenehm sein. Das ist natürlich auch die, wenn man so will, die Frage von Weisheit oder wie man es heute auch oftmals nennt, vom diesem Erwachenszustand, den gibt es ja auch. Da ist eigentlich so, dass wir eigentlich besser weise Menschen oder Leute, die so erwacht sind, die sich abgefunden haben mit dem Leben, es akzeptieren können, die gehen gelassener auch mit der Todesvorstellung um.
Das liegt vielleicht auch an unserer Kultur, dass so Stillstand ist der Tod, dass wir ständig irgendwas produzieren müssten, sonst haben wir keinen Wert mehr, ne? Weil wir den Wert eines Menschen oder eines Lebens gleichsetzen mit dem, was am Ende produziert wurde durch dieses Leben, was vielleicht auch unsinnig ist. Und man sieht ja auch den Trend hier zum Beispiel, Eckhart Tolle ist ja sehr populär durch sein Jetzt, ne? Dass er sagt, wir sollten uns auch mehr fokussieren auf den jetzigen Moment und nicht in der Vergangenheit oder zu viel in der Zukunft abhängen. Weil es die auch beide nicht gibt, auch physikalisch. Ne? Das sind ja Dinge, die überhaupt nicht existieren.
Genau, wobei man sagen kann, wenn ich jetzt mehr im Jetzt mehr aufmerksam bin und dann mehr erlebe, auch emotional mich mehr einlassen kann im Jetzt auf die Dinge, dass es durchaus retrospektiv dann auch einen positiven Effekt hat, dass die Zeit mir länger vorkommt. Also das haben wir auch gezeigt, Menschen, die achtsamer sind, also einfach jetzt, in der Bevölkerung ist keine Meditierer, die achtsamer sind, zum Beispiel mit dem Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit von Wallach und Schmidt entwickelt, dass die dann auch sagen, die letzte Woche, der letzte Monat ist langsamer vergangen. Also genau, wenn ich jetzt achtsamer bin, kann ich auch mehr im Gedächtnis abspeichern. Und das so kommt mir auch rückblickend die Zeit als langsamer vergehen vor.
Ach, achtsam heißt ja eigentlich, ich nehme mehr wahr oder bewusst, ich blockiere das nicht, sondern lasse mehr Informationen durch die ganzen Sinne, egal welche, rein und befasse mich auch damit. Ne? Und dann läuft wieder diese Uhr auch. Also dann werden wieder irgendwelche Prozesse im Gehirn, das speichert dann wieder mehr Erinnerungen und Ach, dann kann ich ja dann kann ich meinen Alltag ja doch irgendwie ein bisschen öde gestalten, aber durch Achtsamkeit wieder, und das ist ja vollkommen passiv, Achtsamkeit, ne? Ich kann mir
Boah, aktiv, nein, Achtsamkeit würde ich sagen, ist ein aktiver Prozess, ja, weil ich muss mich ja, ich kann jetzt meine Teller irgendwie so abwaschen, so in einem Modus des Gedankenschweifens und diese blöde Teller waschen oder so. Ja. Oder aber ich kann mich auch darauf, nennen wir es mal, konzentrieren, was ich mache. Ja? Teller waschen ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber man kann ja auch jetzt den Weg von zu Hause in die Arbeit gehen, den kann ich so auch quasi so auf Autopilot gehen. Ja?
Ja.
Und plötzlich bin ich in der Arbeit und dann habe ich gar nicht mitbekommen, was ist eigentlich dazwischen zwischen A und B passiert. Oder ich kann wieder achtsam sein und schauen, oh, was passiert da eigentlich? Oh, die Vöglein, die zwitschern, oh, das passiert hier
das und da. Das meinte ich mit passiv.
Plötzlich bemerke ich Dinge, genau.
Aber das meinte ich kann selber passiv im Park sitzen und es passiert so viel um mich. Also es gibt unendlich viel, wo ich meine Achtsamkeit drauflenken könnte.
Ich würde es eher aktiv beschreiben,
weil dass die Leute nur noch mit Handys durch die Gegend rennen und keine 5 Minuten mehr aushalten, ohne drauf zu gucken. Was hat das eigentlich für einen Einfluss?
Das ist natürlich dann wieder der totale Zeitverlust, ja, weil denn das, was auf den Handys ist, ist ja so irgendwelche Informationen, ja, die stattfindet, aber die ist keine lebendige, gefühlte Interaktion im Leben. Und dann kann es halt passieren, dass du eine Stunde irgendwie rumgescrollt hast und die Textmessages abgerufen hast Und dann sind wir, dann ist es sozusagen wieder, oh, bemerken wir plötzlich, obwohl wir nicht eigentlich wirklich in einem Flow sind, bemerken wir, oh, die Zeit ist ganz schnell vergangen. Das heißt, das sind eigentlich so die Zeitkiller, wenn man so will. Ja? Und das benutzen wir natürlich gerne, wenn wir in diesen unangenehmen Wartezeiten sind. Also ja, der Zug hat Verspätung, der Klassiker, brauchen wir jetzt keine Witze drüber machen, ja, wenn es für uns alle so Alltag geworden ist. Aber was macht man? Man zückt das Handy und vergisst sich selbst und die Zeit.
Ist das gut oder schlecht auf Dauer?
Nein, das ist das, ich würde so sagen, jeder macht es und es ist auch oftmals ganz gut, um sich abzulenken. Mhm. Eben diese Befreiung von sich selbst zur Entspannung zu kommen. Ja? Mhm. Aber man ist vielleicht dann gescheiter, wenn man etwas macht, wovon man mehr hat. Ja? Man kann sich ja auch dann so versuchen, so auf anderweitig zu entspannen. Ja? Oder ein Buch lesen oder es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Es ist genauso, man sollte nicht nur eine Droge haben, sondern man sollte verschiedene Drogen haben im Sinne von sich selbst zu befreien. Ja, dann hat man ein reicheres Leben, hat man ein reicheres Leben sozusagen, wenn man verschiedene Optionen hat zu handeln, weil sonst was ja auch passiert, jetzt hast du dann irgendwie vergessen, deine Batterie aufzuladen und dann stehst du dann da, ja, und gerätst in Panik, weil du nicht im Handy bist.
Das meine ich jetzt. Ich habe mal festgestellt, wenn man so Urlaub macht, in einigen Ländern haben die Leute kein Problem damit zu warten. Mhm. Und in anderen scheinbar schon, ne? Vor allen Dingen da, wo Lebensmittel knapp sind oder so, die stellen sich halt dann 3 Stunden an und warten. Unterhalten sich vielleicht, aber ich habe dann nicht das Gefühl, das würde die irgendwie fertig machen, so zu warten.
Genau, das ist so eine Kulturkritik, die sie äußern. Also ich glaube nicht, dass es harte Daten gibt, aber das ist, glaube ich, schon. Das kann man, glaube ich, schon trotzdem so diskutieren, dass wir es verlernen zu warten, weil wir immer mehr Möglichkeiten haben, uns abzulenken. Und vor allem jetzt durch das Handy eigentlich, das Smartphone, die perfekte Ablenkungsmaschine haben, weil wir quasi prinzipiell mit jedem Menschen in der Welt in Verbindung treten können und jede Information der Welt Zugang dazu haben. Und das hat auch so gewiss seinen Suchtfaktor, weil wir quasi auch immer die Bestätigungen unserer selbst über das Smartphone bekommen können, durch SMS, E-Mails, unser ganzes Leben, auch unser ganzes sexuelles Leben, unser Freundschaftsleben, alles Leben kann darüber ablaufen. Mhm. Wir kriegen ständig so kleine Verstärkungen. Das sind zum Beispiel diese Likes. Man hat irgendwas gepostet und dann sieht man, jetzt habe ich den 53. Like und dann den 54. Like. Das sind immer so wie so kleine Verstärker. Das ist fast so wie, warum ist zum Beispiel Nikotinkonsum beim Zigarettenrauchen so Sucht, so ein starkes Suchtmittel, weil ich immer ständig diese kleinen Kicks zwischendurch habe. Ja? Ah, okay. Und so könnte man sagen, ist es auch mit dem Handy, dass ich immer diese kleinen Kicks bekomme und dann muss ich plötzlich aktiv jede Minute drauf schauen, ob ich nicht wieder so ein Like oder wieder so ein Kick bekomme. Ja?
Ja,
das ist dann so ein ganz ähnlicher Mechanismus, der dann stattfindet.
Ja, genau, das nennt man, glaube ich, auch Fear of Missing Out, ne? Dieses Symptom, dass man Angst hat auch, dass man was verpasst. Das heißt, wir steigern die Zeitgeschwindigkeit ja immer mehr. Das können wir durch unsere Technologie. Aber die Technologie ist quasi ungebremst. Aber die Biologie, ich habe das Gefühl, wir sind langsam am Limit. Also viel mehr sollte man den Menschen nicht mehr zumuten.
Ach, das glaube ich nicht, weil diese Kulturkritik haben wir ja schon gehabt. Damals, als die Eisenbahn, ich weiß nicht, von zwischen Fürth und Nürnberg, wann war es, 1800, ich weiß nicht, 32 oder wann es war, einführte, da ist die da irgendwie, ich weiß nicht, mit 20 Stundenkilometer dahin geruckelt. Ja? Ja. Da hat man dann schon gedacht, oh Gott, das kann jetzt nicht mehr schneller gehen. Ja? Es geht schneller, ja.
Es geht schneller, okay.
Genau, und das ist ja nicht so, dass wir jetzt quasi 24, also 8 Stunden nonstop am Bildschirm hängen, sondern wir können uns hier wieder davon lösen, haben wieder die Pause. Ja, wir müssen was trinken, was essen, wir müssen auf die Toilette gehen, wir müssen was besorgen, wir unterhalten uns mit Menschen und das bringt uns immer wieder weg. Das heißt, es ist wieder wie diesen Schlaf-Wach-Phasen oder diesen Stress-Regenerationsphasen. Wir müssen immer wieder diese Phasen einbauen, um wieder auf unser Normalmaß zu kommen.
Ja, vielleicht male ich da auch ein bisschen zu schwarz. Jetzt kommen wir noch zu einem Thema, der auch sehr anomalistisch ist, und zwar Ihr Paper über Retroactive Priming Task. Das sind Versuche, indem man versucht festzustellen, ob wir ein Gefühl für die Zukunft haben oder ob die Zukunft Auswirkungen auf die Gegenwart haben kann. Dazu hatte ich auch schon mal eine Folge gemacht. Können Sie darüber was erzählen? Sie haben versucht, Experimente nachzustellen, ne?
Ja, also es ist interessant. Wichtige Unterscheidung ist, es ist gar nicht so sehr um das Erlebnis von der Zukunft geht, sondern wie Sie gesagt haben, also dass es um eine Auswirkung der Zukunft auf das momentane Verarbeiten von Reizen geht, ja, im Präsenzbewusstsein. Und zwar, dass es auch eher unbewusst abläuft, weil wir keine Steuerung haben. Also wie das, also auch noch ein bisschen soziologisch, wissenschaftlich zurückzugehen. 2011 hatte Daryl Bem, der ein sehr berühmter Sozialpsychologe ist, anerkannt in seinem Feld, Mainstream-Psychologe, eine Reihe von Experimenten in der wichtigsten Zeitschrift seines Faches veröffentlicht. Und zwar alle waren im Bereich Psi, also Parapsychologie, nämlich, dass ein zukünftiges Ereignis gegenwärtiges Wahrnehmen und Verarbeiten beeinflussen kann. Und das hat natürlich für einen riesen Aufschrei gesorgt in der Community. Ja. Also das passiert irgendwie so alle 10 Jahre passiert sowas und dann gibt es einen großen Aufschrei und viel passiert dann. Insofern ist es auch sehr fruchtbar, weil man plötzlich sich überlegt hat über die Statistik, welche Statistik muss man einsetzen. Da ist eigentlich ein sehr fruchtbarer Prozess stattgefunden. Und ich habe dann eins dieser Experimente genommen und habe sozusagen eine deutsche Validierungsstudie gemacht von diesem Experiment zusammen mit der Julia Mossbridge und dann auch Daryl Bem selber. Habe ich diese Studie hier am IGPP in Freiburg durchgeführt. Um was es geht, also ich fange mal an, das klassische Priming-Experiment, das existiert, ist folgendermaßen, also jetzt Mainstream noch, ich muss immer auf ein Bild, ein Foto, das irgendwelche Dinge abbildet, eine Antwort geben mit linken oder rechten Tastendruck, positiv, negativ Foto. Also ich sehe ein süßes Kätzchen und sage positiv. Ich sehe eine hässliche, grausige Spinne, ich mache ein negatives Knöpfchen. Ja. Und dann kann ich die Reaktionszeit messen. Jetzt vor diesem Foto wird ein Wort geschaltet. Ja, entweder hässlich, süß ist. Ja. Wenn Wort und Bild kongruent sind, also süß, das Wort süß und Kätzchen, dann wird meine Reaktionszeit schneller. Das heißt, das Wort macht das nicht beim Priming, bereitet schon den Organismus darauf vor, das Gehirn schon darauf vor, dass jetzt was Positives kommt und dann drücke ich schneller, als wenn ekelhaft oder eklig ist und dann kommt das süße Kätzchen. Ja, dann ist es so ein bisschen verhindert, dann wird die Reaktionszeit langsamer. Ja? Das ist so, dass man Priming-Experimente nennt. Was der Daryl Bem gemacht hat, war, er hat wieder diese Fotos präsentiert und die Leute mussten auf die Fotos Reaktionszeiten geben, positiv, negativ, aber nach dem Tastendruck auf die Reaktionszeit sozusagen kam dann das Wort, positiv oder negativ. Und was Bem jetzt zeigen konnte, war, dass es auch da diesen Kongruenz-Inkongruenz-Effekt gab, nämlich, dass wenn jetzt das Bild positiv war und das nachfolgende, nach dem Tastendruck das Wort auch positiv war, war die Reaktionszeit schneller, als wenn es inkongruent war. Das kann es ja jetzt eigentlich, kann es ja nicht geben. Ja? Weil denn das Wort kam ja nach meinem Tastendruck.
Und es wurde auch erst danach, also ne, das wurde auch nicht, der Zufalls, da wurde dann echter Zufallsgenerator genommen?
Genau, es wurde ein echter Zufallsgenerator eingesetzt. Das heißt, der Tastendruck erfolgt und erst danach wird dann per Zufall das negative oder positive Wort quasi ausgewählt und eingeblendet.
Ja, also das kann ja auch nach unserem jetzigen Modell der Physik kann das ja auch nicht gehen.
Ne, Und deswegen der große Aufschrei oder auch das sich lustig machen in alle Bereiche, ja, sich empören, also es gab die Empörung, das sich lustig machen oder das Ignorieren, gab es eben alles. Aber viele haben sich, und das ist interessant, auch Mainstream-Forscher haben sich wirklich damit beschäftigt und haben dann eigene Experimente durchgeführt etc. Also das ist viel in Bewegung geraten. Und ich habe dann eben, wenn man so will, eine deutsche Version, Studie gemacht, also mit deutschen Worten, und habe das quasi versucht zu replizieren und hatte dann verschiedene Effekte, also ein bisschen vermischt, aber die auch dann relativ ja, anormal waren, weil sie auch nur irgendwie zu erklären waren unter so einem parapsychologischen Interpretationskontext. Also ich kann es kurz erklären. Ich habe die erste Studie durchgeführt und dann habe ich über alle geschaut, gibt es da einen Kongruent-Inkongruent-Effekt, und der war fast bei Zero, fast bei Null. Ja?
Also, Was zu erwarten wäre, wenn es keinen Effekt gibt. Ne?
Genau, also ein Mainstream-Forscher würde sagen, ja, habe ich ja eh schon immer gewusst. Ja? Dann habe ich aber angeschaut, einfach, das weiß man bei diesen Bildern, dass Männer und Frauen so ein bisschen unterschiedlich reagieren, was für sie positiv, negativ ist. Da gibt es durchaus Geschlechtsunterschiede. Da habe ich einfach mal geschaut, was ist nur bei Männern, nur bei Frauen. Und was ich dann fand, war, dass die Männer diesen totalen Kongruenzeffekt haben, also niedrigere schnellere Reaktionszeiten bei kongruenten Paaren. Die Frauen hingegen hatten den Inkongruenzeffekt, also schnellere Reaktionszeiten bei inkongruenten versus kongruenten Paaren. Das heißt, die waren beide hatten in verschiedenen Richtungen signifikant verschieden von Null. Wenn man sie aber zusammenschmeißt, kommt man dann plötzlich zu Null. Ja?
Ach, das ist eher, worauf lege ich meinen Fokus? Ne? Achte ich auf Dinge, die zusammengehören, oder achte ich auf Widersprüche? Ne?
Könnte man so interpretieren. Das wäre so eine Möglichkeit. Jetzt haben wir aber jetzt erstmal die Daten gehabt. Also Männer sozusagen sind schneller bei kongruenten, Frauen sind schneller bei inkongruenten Pärchen. Beides ist nur erklärbar sozusagen unter der Annahme, dass dieser Reiz, der nach dem Tastendruck kommt, einen Einfluss auf meinen Tastendruck hat, was er eigentlich nicht sein kann.
Wie hoch ist der Effekt dann so?
Und das bewegt sich immer so im Millisekundenbereich. Das ist nichts, dass dieser Unterschied kongruent, inkongruent, lag dann vielleicht so bei 30, 40 Millisekunden, ja, in der einen Richtung, oder 30, 40 Millisekunden in der anderen Richtung. Aber ich habe 100 Personen getestet, eine relativ große Anzahl, und da wurde das dann signifikant. Dann habe ich gesagt, okay, was mache ich damit? Wie es immer so ist, man muss dann eine Folgestudie machen, also zweites Experiment, genau dasselbe nochmal, jetzt mit neuen Leuten ein bisschen später. Was ich dann fand, war, dass über alle Versuchspersonen hatten wir diesen Inkongruenzeffekt, also schnellere Reaktionszeit bei inkongruenten Pärchen versus kongruenten Pärchen. Ja. Und da aber jetzt einen veritablen, signifikanten Effekt. Ja.
Ach, also die Zukunft hat Einfluss auf die Gegenwart.
Genau, so kann man sagen. Und dann stehst halt da, was machst jetzt damit, gell?
Ja, das wird man da nicht komplett zerpflückt von allen Leuten? Also da wird es ja wahrscheinlich erstmal die Systematik und die Statistiken,
das hat alles der Daryl Bem aushalten müssen. Und ja. Der hat aber natürlich auch viele Kollegen gehabt, die ihm dabei gestanden haben. Und da gab es unendliche Diskussionen. Was die auch gemacht haben, war zum Beispiel Meta-Analysen zu machen, weil es natürlich verschiedene Forscher gab, die dieses so ähnliche Experimente gemacht haben. Und auch in diesen Meta-Analysen kommt dann eigentlich raus, dass es eigentlich diesen Effekt tatsächlich gibt. Ja.
Ach, das ist doch der Hammer. Also warum macht das keine größere Wellen?
Ich habe einen Vortrag, das kann man auch nochmal nachschauen, im IGPP-YouTube-Kanal habe ich einen deutschen Vortrag auch darüber, über meine Studie gemacht, und auch über die Rezeption zu diesem Daryl Bem. Da ist schon viel passiert. Also der Spiegel hat darüber berichtet, die Zeit hat darüber berichtet, die Süddeutsche hat darüber berichtet. Zeit und Süddeutsche haben sich eher so mokiert darüber, und Spiegel hat, muss man sagen, eher so nicht so offen gehalten. Dann hat es natürlich auch in den USA, gab es dann so Late-Night-Shows, zu der dann Herr Daryl Bem eingeladen wurde. Das hat schon seine Wellen. Das war richtig, das war der größte ein Meteoriteneinschlag, wenn man so will, der da passiert ist. Aber jetzt nicht nur sozusagen von der medialen Reflexion, sondern auch jetzt dann, was hinterher passiert ist, dann wirklich haben sich dann die Leute damit rumgeschlagen, also die Forscher, und es gab richtig lebhafte, produktive Diskussionen, so kann man schon sagen, nämlich der Frage, welche Statistiken muss man benutzen, ja, da hat sich dann die Präsidentin der Statistischen Gesellschaft der USA hat sich auch eingeschaltet und eigentlich dann auch gesagt, ja, eigentlich so, wie es jetzt die Parapsychologen machen, ist es statistisch regelrecht, das passt so, ja. Also da gab es dann schon wirklich interessante Debatten. Aber wie es halt so immer ist, das Problem ist halt einfach, weil es keine akzeptierte Theorie gibt, versandet es dann so wieder ein bisschen. Ja? Also es gibt diese Aufmerksamkeit und die verschwindet dann auch wieder. Und jetzt immerhin kann ich sagen, dass ich meinen Artikel doch zumindest in einem Mainstream-Journal publiziert habe. Also ich bin nicht in ein parapsychologisches Journal gegangen. Also die Zeitschrift heißt Psychology of Consciousness, Theory, Research and Practice. Ja. Das ist ein APA-Journal, also von der American Psychological Association. Also ist von der größten, wichtigsten psychologischen Assoziation, Gesellschaft.
Die sind ja dann auch skeptisch und Peer-Review und das muss man ja auch erstmal schaffen, ne?
Genau. Und die sind aber, diese Zeitschrift ist relativ neu und die sind relativ offen auch für verändernde Bewusstseinszustände. Ich habe mit einem Kollegen mal auch einen Artikel über Meditation dort publiziert. Also die sind in diesem Bereich relativ offen und sind auch offen so tatsächlich auch so für parapsychologische Sachen. Und da habe ich es dann publiziert. Und jetzt bin ich gerade dabei, die dritte Studie zu machen, einfach zu schauen, mache ich es einfach nochmal, was passiert da eigentlich? Denn ich spreche jetzt mal aus der Warte des Mainstream-Forschers, wie man es ja auch interpretieren kann, ist, dass man sagen könnte, wir haben zu viele falsch-positive Effekte, die wir in der Wissenschaft finden. Also falsch-positiv bedeutet, wir haben zu viele Effekte, die statistisch signifikant sind jetzt in diesem Experiment, aber de facto eigentlich nicht da sind. Ja. Das heißt, wir überschätzen immer unsere Ergebnisse. Wir haben zu viele Fehler, die zum Beispiel per Zufall erfolgen können. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Kritik. Und die Kritik ist insofern berechtigt, dass es ja genau die Replikationskrise in der Experimentalpsychologie gibt. Mhm. Man hat ja, das ist auch erst so vor weniger als 10 Jahren, die 100 wichtigsten Experimente in den wichtigsten experimentalpsychologischen Journalen mal repliziert. Und da kam raus, dass nur 38% all dieser Experimente repliziert werden konnten.
Das ist wenig.
Ja. 62% ließen sich überhaupt nicht replizieren. Und von den 38, die sie replizieren lassen, war die Effektstärke, also die Effekte auch noch mal kleiner. Das heißt, wir haben diese Krise generell in der Psychologie.
Was heißt Krise? Das kann ja auch auf einen anderen Metaeffekt wieder hindeuten, ne? Wie der von Lukadu zum Beispiel beschreibt. Aber das weiß man halt nicht, ne?
Ja, Krise ist in diesem Kontext halt gemeint, dass man jetzt immer, herkömmlich meint man, jetzt machen wir mal ein Experiment und dann haben wir einen P-Wert von unter 0,05. Es ist signifikant, wir haben einen Effekt. Ja, und dann denkt man gar nicht mehr um die Replikation nach. Und jetzt, und so nimmt man viele Dinge auch an, die man auch dann in Lehrbücher übernimmt, weil das hat sich ja in diesem wichtigen Journal von diesem wichtigen Forscher so gezeigt. Jetzt hat man es mal systematisch untersucht, und es kommt mal raus, findet man raus, 62% der Experimente lassen sich gar nicht replizieren. Oh, was mache ich jetzt? Also das ist damit mit der Krise gemeint.
Ja, das ist aber auch schwierig, weil ich kann ja nie was perfekt replizieren. Das ist unmöglich. Und dann
vor allem in der Psychologie.
Ja, da ändern sich auch noch die Menschen und der Zeitgeist. Aber wenn es wirklich so einen Effekt gibt, müsste ich den im Alltag nicht sehen? Das heißt, müsste ich nicht zum Beispiel, wenn ich Verkehrsdaten analysiere, mal erkennen, da drückt jemand auf eine Bremse, bevor er erkennt, dass da ein Stauende kommt oder sowas? Ne? Oder es gibt ja auch Nahtodberichte, wo Leute berichten, die haben quasi, die wussten, die hatten einen Impuls, zum Beispiel voll auf die Bremse zu treten. Und erst dann sehen sie, die wären von einem LKW erfasst worden.
Es sind so Anekdoten, die es ja gibt. Also zu allen Zeiten hat man von solchen Sachen berichtet. Aber die Frage ist natürlich, wie kann ich das jetzt überprüfen, ja? Systematisch? Ja? Die Anekdoten sind da. Aber das ist de facto, sind solche Dinge auch, werden jetzt angefangen. Das kann man natürlich jetzt mit Videospielen, Virtual Reality zum Beispiel, auch durchaus jetzt systematisch erfassen. Ich glaube, der Markus Meyer aus München, der Professor, der auch parapsychologische Forschung
genau, macht. Genau, den hatte ich mal zu Gast. Genau, da hatten wir nämlich auch über die Experimente.
Und der, wenn ich mich recht erinnere, hat auch mal so eine Studie gemacht mit so einem Panzersimulationsspiel. Und der wollte dann zeigen, und ich glaube, der hatte auch kleine Effekte, der konnte dann zeigen, dass die Leute dann tatsächlich, bevor ein Ereignis passierte, in der Simulation richtig reagierten. Ja?
Genau, da müsste es ja, es gibt ja Online-Spiele, wo Millionen gleichzeitig spielen, es müsste viele Daten geben, so richtige Datenschätze. Ich weiß noch nicht, ob die jemand gehoben hat, ne? Weil da hat man ja exakte Timing-Informationen.
Ne? Genau, also solche Dinge laufen gerade jetzt, ohne dass es jetzt schon Ergebnisse gibt, aber solche Sachen passieren jetzt gerade.
Genau, ja, kommen wir langsam auch zum Ende. Wie sieht denn die Zukunft dieses Gebiets aus und was planen Sie? Was gehen Sie jetzt an als nächstes?
Es sind ja immer so, wir haben jetzt über drei Teile gesprochen. Das eine ist sozusagen das normale Zeitbewusstsein, dann das außergewöhnliche Zeitbewusstsein und dann, wenn man so will, die Anomalistik.
Ja.
Und im normalen Zeitbewusstsein, diese drei, diesen Stretch sozusagen mache ich, ja. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass ich sozusagen diese ganze Zeitwahrnehmung sozusagen vertrete, weil die alle das Wissen vom einen mich sozusagen auch weiterführt im anderen Bereich. Ja, oder
ja.
Ich brauche sozusagen das Wissen über alles. Also zum Beispiel, wenn ich rede, veränderte Bewusstseinszustände und ich habe einen Zeitverlust, ich habe kein Zeitgefühl, Zeit ist nicht mehr relevant. Ja? Mhm. Dann könnte das ja, was heißt das? Ist es nur so momentan für mich, vom Bewusstsein her, dass ich keine Zeit habe? Oder kann man das vielleicht auch benutzen zur Interpretation von anomalen Ereignissen, wo die Zeit plötzlich nicht mehr relevant zu sein scheint? Wie jetzt in diesem Fall, dass das Zukunftsereignis einen Einfluss hat auf das gegenwärtige Verhalten. Denn das haben wir jetzt so gemeinsam so besprochen, ja, dass die Zukunft, das ist retroaktiv, beeinflusst meine Gegenwart. Oder aber vielleicht ist es so, dass es plötzlich diese Unterscheidung nicht mehr gibt zwischen Vergangenheit, Präsenz und Zukunft, so wie es in den veränderten Bewusstseinszuständen gefühlt wird, dass plötzlich alles eins wird. Und wenn alles eins wird, Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit, plötzlich kann dann ein Zukunftsereignis natürlich Einfluss haben, weil es plötzlich nicht mehr im herkömmlichen Sinne in der Zukunft ist, sondern eigentlich alles in einer Sphäre abspielt. Ja. Das wäre natürlich gewagte Interpretation, aber auch von der Link sozusagen vom normalen Bewusstsein zum veränderten Bewusstseinszuständen habe ich ja auch herausgefunden, die Insula sozusagen ist das Organ, das unser Zeitgefühl generiert und es hat was mit dem Körper selbst zu tun. Und deswegen kann ich jetzt verstehen, in den veränderten Bewusstseinszuständen wird das Körper selbst runtergefahren und auch das Zeitbewusstsein runtergefahren. Das verstehe ich jetzt plötzlich, wie das funktioniert, aufgrund meiner Erkenntnisse in der Grundlagenforschung, ja. Deswegen sind diese drei Dinge alle ganz wesentlich. Und im Grundlagenforschung geht es jetzt tatsächlich weiter. So, also erstens, eine Sache war sehr schön 2023, da habe ich gar nichts dazu machen müssen. Es gab diese Meta-Analysen, die eindeutig jetzt endlich gezeigt haben, früher hat man das alles gar nicht so ernst genommen, weil die Leute 5, 6, 7 andere Theorien auch gehabt haben. Aber jetzt ist es ganz klar, die Insula ist die Region für die Zeitwahrnehmung. Das hat sich jetzt durch diese zwei Meta-Analysen von zwei unabhängigen Gruppen gezeigt. Und wir haben jetzt eine Studie, da haben wir schon ein Preprint auch schon online gesetzt, wo wir zeigen können, dass eine bestimmte Komponente des Herzsignals, die im Gehirn aufgefangen wird, dass die entscheidend ist für die Zeitwahrnehmung. Ja,
das haben wir so als Taktgeber so grundsätzlich.
Ja. Wenn man so will, das ist nicht so im Sinne von die einzelnen Bumper sozusagen, die ich habe, ja, dass ich nicht die durchzähle, sondern eher, dass über Aufmerksamkeit gesteuert, dass je länger die Zeit dauert, ich mehr die Amplituden dieses Herzschlages im Gehirn immer stärker registriere. Das ist ein Aufmerksamkeitseffekt. Und ich diese stärker werdende Amplituden benutze, um dann Zeit zu schätzen. Das ist so eine Sache. Und die andere Sache ist jetzt mit dem Flotation Tank. Da haben wir jetzt die allererste Studie auch als Preprint zunächst einmal publiziert. Und wir werden es dann in einer regulären Zeitschrift publizieren, wo wir zeigen konnten, wie das subjektive Selbst und die Zeit runtergefahren wird, dass die Leute so einen Zeitverlust spüren. Mhm. Und da machen wir jetzt weiter in diesem Flotation Tank. Jetzt können wir zum Beispiel anfangen, auch mit EEG zu arbeiten, vorher versus nachher. Wir können aber auch den Flotation Tank, das sind auch jetzt, dann sind wir schon zur Brücke zur Anomalistik, dass man den auch, diese sensorische Reduktion, ähnlich wie im Ganzfeld habe ich so homogenes Licht, dem ich ausgesetzt bin, dass es da zu einer Reduktion, perzeptuellen, sensorischen Reduktion kommt und ich kann das benutzen, um auch wieder zum Beispiel parapsychologische Experimente durchzuführen. Mhm. Die Personen sind im Floating Tank und sind dann vielleicht rezeptiver für die Wahrnehmung von so anomalen Ereignissen. Und dann habe ich schon den Link quasi zur Anomalistik, weil ich dann über Floating Tank quasi alle Forschung machen kann, von der Grundlagen über veränderte Bewusstseinszustände bis hin zur Anomalistik.
Ja, das ist gut. Ja, die Theorie wäre dann vielleicht, dass ich immer diese anomalistischen Dinge oder vielleicht Dinge aus der Zukunft wahrnehme, falls es sie gibt, Aber ich werde nicht mehr abgelenkt von der Umwelt und kann mich vielleicht besser darauf konzentrieren. Das wäre dann genau. So der Ansatz.
Ne? Ja, ja, richtig so. Genau. Und so bei dem retroaktiven Priming ist ja auch so, ich habe ja kein Erlebnis und ich drücke die Knöpfchen und ich habe den Effekt, weil ich dann sozusagen die Reaktionszeit analysiere, ohne dass ich irgendein Erlebnis von einem zukünftigen Ereignis habe. Aber es geht quasi unbewusst in mein sensomotorisches Prozessieren rein. Ja? Aber natürlich dann eine Erfahrung könnte dann im Floating Tank vielleicht auch entstehen, dadurch, dass ich sozusagen durch diese Reduktion der Stimulation habe. Mhm.
Wirklich interessant. Schön, dass Sie dranbleiben. Ja, lieber Dr. Wittmann, das war ein tolles Gespräch.
Ja, ich bedanke mich, Herr Garcia.
Und auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.
Okay, danke schön. Wiederhören. Thank you.